Health Terminal wird dir präsentiert von HealthNull. HealthNull ist die Agentur für individuelle Softwarelösungen im Schweizer Gesundheitswesen und hilft dir und deiner Organisation, Digitalisierungsprojekte erfolgreich umzusetzen. Mehr Informationen findest du unter healthnull.com, das ist Health wie Gesundheit auf Englisch und dann INAL wie das Ende von Terminal. healthnull.com. Heute habe ich mich mit dem Felix Huber unterhalten. Der Felix ist der Gründer und Präsident von Medix Schweiz, selber begnadeter Hausarzt und einer der Mitbegründer des Hausarztmodells bei uns in der Schweiz. Mit ihm unterhalten wir uns über Managed Care, den Anfang des Hausarztmodells und wo wir in der Schweiz bezüglich integrierter Versorgung und Digitalisierung seiner Meinung nach genau stehen. Ich wünsche dir spannendes Zuhören und hoffe, dass du das eine oder andere daraus mitnehmen kannst. Da sind wir, Felix Huber. Danke vielmals, dass wir da sind bei dir in der Praxis, Zollikerberg.
Gern geschehen.
Fühlt uns geehrt. Wir fangen gerade an. Sag uns doch zuerst, wer das du privat bist und was du so machst. Du bist ja schon eine Weile im Gesundheitswesen unterwegs, du bist auch schon eine Weile Arzt. Was machst du heute in deiner Freizeit, wenn du nicht am Arbeiten bist?
Ja, also in meiner Freizeit habe ich einen grossen Garten. Sehr viele Blumen, sehr viel Gemüse. Und der Garten wird immer ein bisschen grösser, weil ich habe das Glück, oberhalb von meinem eigenen Grundstück noch so eine Brache zu haben, die ich dazu mieten kann. Das entspricht auch meinem Temperament. Ich bin ein Mensch, der immer gerne ein bisschen weitergeht und ein bisschen vorwärts schaut und nicht gerne zurückschaut. Denn ich spiele intensiv Cello. Das ist eigentlich mein wichtigstes Hobby und tue ich Hauskonzerte vorbereiten.
Wie lange spielst du Cello?
Seit 50 Jahren.
Ah, Wahnsinn.
Das ist meine tägliche Konzentrationsübung und Fleissarbeit.
Wie viel spielst du jeden Tag?
Eine Stunde.
Ah, Wahnsinn. Jeden Tag?
Ja.
Seit 50 Jahren?
Seit 50 Jahren. Also sonst kann man kein Strichinstrument seriös spielen. Okay. Sonst klingt es schrecklich oder du hörst wieder auf.
Oder du wirst dazu gebracht, um zu hören.
Genau. Ja, so, ich bin ein positiv denkender Mensch, optimistisch gesinnt. Ich sehe das Glas meistens halb voll. Ja, so freue ich mich über alles, was ich noch anpacken kann. Und es gibt immer noch genug für mich zum Anpacken. Nicht nur bei der Arbeit, auch privat.
Und bei der Arbeit und in unserem Gesundheitswesen hast du schon einiges abgepackt. Ich glaube, das darf man durchaus so sagen. Bevor wir so ein bisschen dazu kommen, was du schon gemacht hast und was du schon bewegt hast, wann hast du das erste Mal bewusst Kontakt gehabt mit dem Gesundheitswesen? Das ist schon eine Weile her wahrscheinlich.
Ja, das war in meiner Kindergartenzeit. Da hat nämlich Grossmutter noch bei uns gewohnt, bei uns zu Hause. Und sie ist eines Tages, als ich heimgekommen bin vom Kindergarten, ist sie bewusstlos im Bett gelegen. Sie hat einen Schlaganfall gehabt. Und das war in den 60er Jahren. Man hatte damals keine Ahnung gehabt. Man hatte ja auch kein Computertomogramm, nichts gehabt. Der Hausarzt ist vorbeigekommen. Der hat Eispackungen verordnet, weil niemand Eis hatte. Dann ist man ins Hotel gegangen auf dem Dorf und hat Eis geholt und das auf den Kopf gelegt. Und der Hausarzt ist von denen weg jeden Tag vorbeigekommen, konnte die Digoxinspritze machen. Warum ist er vorbeigekommen? Weil er nicht wollte, dass der Apotheker im Dorf das Medikament verkauft. So ist er eine riesige Tour, die Medikamente zu spritzen. Ich habe mich angefreundet mit dem Dorfarzt und habe dann jeweils auf meinem Weg zum Kindergarten, auf dem Heimweg, mit ihm noch ein paar Patienten besuchen. Er hat mich mitgenommen im Auto und so bin ich so ein bisschen eingeführt worden als Kindergärtner, wie man so Hausbesuch macht und Medizin praktiziert. Und nachträglich muss ich sagen, also viel falsche Medizin, überflüssiges Zeug, aber zum Teil haben wir es einfach auch nicht besser gewusst.
Wie alt bist du denn?
Da bin ich 6 Jahre.
Wahnsinn. Ja. Aber du kommst ja selber, glaube ich, auch aus einer Arztfamilie, oder?
Ja, mein Vater war Zahnarzt und meine Schwester und Brüder sind zum Teil auch medizinische Gebiet.
Das wird das heute noch gehen, dass man einfach so einen 6-Jährigen mitnimmt in die Konsultation?
Ja, das haben wir auch schon gemacht in der Sprechstunde beim Vatertag. Haben wir schon voilà. Den Kind dabei gehabt. Das ist ein herziger Patient, eine wahnsinnige Freude. Und haben dann mir extra noch ein bisschen erzählt und so. Und ja, das geht schon.
Aber dich scheint das dem Fall schon früher fasziniert zu haben. So spannend.
Ja, das war toll. Ich meine, das hat ja dann auch noch ein riesen Drama gegeben, weil der Dorfarzt ist mit, weiß ich auch nicht, 50 an einem Herzinfarkt in der Praxis gestorben, ist einfach tot umgefallen. Und dann hat es ein Staatsbegräbnis gegeben in dem Dorf, weil das ist eine ganz wichtige Person gewesen. Und ich habe dann das Kreuz gedreht und das ist eigentlich das ganze Dorf, 2000 Leute, alle Vereine, Musik, Rösser und so weiter sind durch das Dorf gelaufen. Und das ist so eine bleibende Erinnerung. Aha, das ist der Dorfarzt, das hat mich wahrscheinlich schon geprägt.
Also da hast du wie innerlich die Entscheidung schon dort getroffen, in dem Fall. Das müssen sie mal sein.
Gut, ich habe so eine Herzinfarkt überlebt.
Das wollte ich jetzt gerade sagen, wobei das wahrscheinlich auch die ein oder andere Gelegenheit gegeben hätte. Ja, meine nächste Frage wäre jetzt eigentlich genau gewesen, woher der Wunsch gekommen ist, bei dir Arzt zu werden. Vielleicht kannst du dort zusätzlich zu dem noch ein bisschen mehr sagen. Ich nehme nicht an, dass du das mit 6 schon fix entschieden hast. Mit 6 können wir auch noch nicht Medizin studieren. Wann und wie hast du das entschieden und unter welchen Bedingungen und mit welcher Entscheidungsgrundlage ist die fixe Entscheidung bei dir gefallen?
Ja gut, das war so ein bisschen familiär angelegt bei uns und dann habe ich einfach gefunden, das ist ein toller Beruf, weil man kann ganz viele Fähigkeiten damit verbinden. Man kann einerseits einen guten Kontakt, soziale Kompetenz praktizieren, man kann den Leuten helfen, man kann etwas Sinnvolles tun. Es ist nicht so theoretisch, man kann immer etwas Praktisches machen und ja, das Gesamtbild hat mich einfach fasziniert.
Wenn du sagst, das war familiär irgendwie bedingt gewesen, das heisst, die Geschwister von dir haben auch Medizin studiert?
Genau, meine Schwester hat Medizin studiert, mein Bruder ist Zahnarzt geworden, eine andere Schwester ist in die biologische Forschung gegangen und bin so in den Fußstapfen gewesen.
Das ist schon eine gewisse Disposition da zu dem Fall. Genau. Schon fast in den Genen muss das sein.
Genau.
Wenn man so über die Berufung vom Arzt sein nachdenkt, was kommt da in Sinn, was macht ein Arzt aus in der Essenz?
Ich glaube, er muss ein Philanthrop sein, also er muss Menschen gern haben. Und sollte er grundsätzlich positive Grundhaltung haben. Und ich sage das bewusst so, weil ich erlebe das vielfach anders, nämlich dass Ärzte mit der Zeit zynisch werden, enttäuscht sind und auch nicht mehr richtig mit den Patienten können einen Sprechstrom führen, weil ihnen das verleidet. Das geht nicht. Also wenn man Arzt sein will, dann muss man eigentlich Menschen gerne haben und auch mit ihnen reden. Weniger wichtige Sachen können ernst nehmen, dabei verweilen. Gespräche sind manchmal mühsam, Patienten sind manchmal mühsam. Das muss man aushalten können, weil letztendlich sind es Menschen, die in Not sind. Und das muss man sich immer vor dem Auge behalten. Es kommt jemand, der in Not ist, zu mir in die Sprechstunde und erwartet, dass ich ihm helfe. Das ist Grundvoraussetzung und an das sollte ich mich halten.
Hat sich das verändert jetzt über die letzten, wie lange bist du Arzt? 40 Jahre?
Jetzt bald 40 Jahre, ja.
Wahnsinn. Wie ist so deine Wahrnehmung in Bezug auf, wie sich die Ärzteschaft verändert hat in dieser Zeit? In Bezug auf, wie sie von der Gesellschaft gesehen wird, aber auch in Bezug auf, wie die Identität und Selbstverständnis der Ärzte.
Es hat sich enorm richtig Partnerschaftlichkeit verändert. Also ich bin noch eingestiegen in ein paternalistisches Gesundheitswesen, wo man gesagt hat, man kann dem Patienten keine Krebsdiagnose zumuten. Man darf ihm nur so viel sagen, wie er überhaupt kann verkraften kann. Das heisst, man kann ihm gar nichts sagen. Hm. Das war der Tenor vor 40 Jahren. Und entsprechend haben wir ihn auch nicht mit einbeziehen in irgendwelche Therapieentscheidungen, sondern man hat einfach etwas gemacht. Mit bestenfalls mit den Angehörigen geredet unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Und so. Das ist komplett anders geworden. Auch die Ärzte sind massiv runtergekommen von ihrem hohen Ross und sind partnerschaftliche Ärzte geworden, die mit dem Patienten zusammen nach einer Lösung suchen. Das ist eine sehr gute Entwicklung.
Gibt es auch Entwicklungen, wo du sagst, sind nicht so gut oder gefallen dir nicht?
Ja, es hat eine Entwicklung in den letzten 30 Jahren natürlich zu einer zunehmenden Spezialisierung und Subspezialisierung und Abwertung vom Generalist, also vom Hausarzt und von der allgemeinen inneren Medizin. Das gefällt mir gar nicht. Das ist eines der Probleme, die wir heute haben, dass es an den Zentrumsspitälern, vor allem der Universitätsspitäler, keine allgemeine innere Medizin mehr gibt, als Vorbildfunktion und als Ausbildungsstätte. Und darum ist es schwierig für junge Ärzte, den Beruf vom Hausarzt zu wählen, weil sie den gar nicht mehr vorgelebt bekommen in der Assistenzzeit.
Und was liegt das, dass es da nicht mehr gibt?
Ja gut, das ist eine Entscheidung von den verschiedenen Fachgruppen, wo sie einfach möglichst viel Einfluss haben. Bettzahl, Klinikgrössen, es ist ein Machtgerangel innerhalb der inneren Medizin. Es gibt aber bereits auch Gegenbewegungen, wie das grosse Spital wie Basel zum Beispiel, wo bewusst die allgemeine innere Medizin wieder ins Zentrum stellt und die Subspezialitäten wie Pneumologie, Kardiologie und so weiter der allgemeinen inneren Medizin unterstellt. Das finde ich extrem wichtig und das ist für die Zukunft von der medizinischen Versorgung in der Schweiz entscheidend, dass man das wieder einführt.
Jetzt reden wir schon so über die Rolle vom Hausarzt. Du bist ein starker Verfechter und Mitbegründer in der Schweiz vom Managed Care Modell. Das spielt auch eine sehr grosse Rolle, wenn es eben um die Organisationen, die Medics-Netz, wo du bevorstehst, betrifft. Zuerst kannst du uns als komplette Laien, die nichts von dem verstehen, erklären, was ist eigentlich Managed Care?
Also Managed Care haben wir ja eigentlich ein bisschen in den USA abgeschaut und das ist ja in den USA entstanden, schon in den 20er Jahren vom 20. Jahrhundert, also 1920, 1925, wo in den USA ja damals schon Die Unternehmen, also die Betriebe, haben müssen eine Krankenversicherung abschließen für ihre Angestellten und interessiert sind, dass die gut versorgt werden, effizient versorgt werden. Also Value-Based Medicine schon damals. Man hat gesagt, also wir zahlen schon etwas für, natürlich für die Versicherung, aber wir wollen ein gutes Resultat haben. Das war von Anfang an ein Antrieb. Das hat es bei uns überhaupt nicht gegeben, nie. Es war alles vereinzelt, Einzelleistungstarif, nichts organisiert, nichts koordiniert. Und wir haben eigentlich 1990 angefangen, so nach dem amerikanischen Vorbild, dass man einen Gatekeeper-Hausarzt wieder ins Zentrum stellt. Das ist damals völlig quer in der Landschaft gelegen, vor, das ist jetzt 33 Jahre her. Völlig quer gelegen, weil der Hausarzt mehr oder weniger gerade abgehalftert war und hat gesagt, das ist der Letzte in der Nahrungskette. Zuerst kommen alle Spezialisten und dann, wenn man nicht mehr weiss, was man machen soll, kann man dann immer noch zum Hausarzt gehen.
Ist das damals so gewesen?
Ja, das ist so gewesen, oder? Und wir haben das gerade auf den Kopf gestellt und wir haben gegen heftigste Proteste haben wir einfach gesagt, bei Überweisung entscheiden wir, woher was gemacht wird. Das wird böse Telefon geben, böse Briefe geben. Wir haben einfach wieder das Hausarzt im Prinzip ins Zentrum gestellt mit dem Patienten zusammen und haben geschaut, dass wir so können Medizin auch koordinieren. Letztlich geht es darum, eigentlich eine Verantwortung zu übernehmen, also eine Accountability. Also eine ökonomische und eine Hauptverantwortung, Gesamtverantwortung für das medizinische Geschehen, dass jemand das wie ein Generalunternehmer im Auftrag vom Bauherr, also jetzt vom Patienten, im Auftrag vom Patienten eben ihn gut begleitet und die ganze Medizin koordiniert und da schaut, nicht nur, dass es qualitativ stimmt, sondern dass es finanziell stimmt. Also beide Seiten. Das ist extrem faszinierend und das ist total neu gewesen, 1990, als wir angefangen haben in der Schweiz mit dem.
Das heisst, du hast vom Managed Care eigentlich das erste Mal von den Staaten ist das eigentlich gekommen. Wenn du uns ein bisschen mitnimmst in die Entstehungsgeschichte jetzt vom Hausarztmodell in der Schweiz, kannst du mal erzählen, wie das genau vonstatten gegangen ist?
Also ich habe in Bern studiert und wir haben dort Vorlesungen in Sozial- und Präventivmedizin gehabt. Dann hat es einen Dozent gehabt, der über die amerikanischen HMOs erzählt hat, 2 Stunden lang. Und das ist der 20er bei mir runter, weil dann habe ich das erste Mal gemerkt, das ist ja faszinierend, dass man eigentlich für eine vernünftige Medizin honoriert wird. Das war in den 70er Jahren, wo man gesagt hat, ja, da ist jeder Arzt, der eine Praxis aufmacht, kostet die Allgemeinheit pro Jahr 500.000. Heute würde man sagen, noch ein bisschen mehr, oder? Das kann nicht so weitergehen, wie man damals gesagt hat, es wird viel zu teuer. Und das ist aber so ein bisschen der gesellschaftliche Konsens damals, es wird immer teurer und die Ärzte sind schuld. Und mit dem Modell haben wir eigentlich etwas können dem entgegensetzen und sagen, ja, natürlich, wir wollen auch Geld verdienen, aber wir setzen das Geld vernünftig ein. Wir haben den Anreiz so, dass man eigentlich das Beste daraus macht und nicht einfach dumpf in seine eigene Kasse wirtschaftet. Das war extrem faszinierend von Anfang an. Für mich immer noch, nach jetzt 33 Jahren, immer noch das Beste, was man machen in der Medizin machen kann.
Wie war denn unser Gesundheitswesen damals aufgebaut gewesen? Also eben, du hast gesagt, es hat in dem Sinn Tarife gegeben, man hat für Performance gezahlt, also einfach für Leistung, dass die erbracht worden ist. Was hat das für einen Einfluss gehabt, jetzt neben den Faktoren, die du schon gesagt hast?
Also schon damals natürlich haben wir im Einzelleistungstarif den Anreiz gehabt, ja möglichst den grosszügig einzusetzen und grosszügig zu verrechnen. Und es hat eigentlich keine Kontrolle gegeben, ob das sinnvoll ist, ob die Massnahmen gerechtfertigt sind, die man da trifft. Es war auch völlig unkoordiniert, eben paternalistisch. Jeder Arzt hat das Gefühl, ich weiss sowieso, was das Beste ist. Es hat ja keine Teammedizin gegeben, es hat ja nur Einzelpraxen gegeben, in den Spitälern autoritäre Chefs. Also man hätte eigentlich überhaupt keine Mitentscheidung können machen können. Man hätte das auch nicht lernen können, wie man gemeinsam tut Medizin praktiziert. Das war alles völlig neu gewesen. Wir sind damals, 1990, haben wir eine Bewilligung gebraucht von der Zürcher Ärztegesellschaft, dass wir überhaupt so etwas machen dürfen und noch Mitglied von der Ärztegesellschaft sein, nämlich angestellte Ärzte von der Kassen oder in der ersten HMO. Dann hat der damalige AGZ-Präsident uns gesagt, ja, macht ihr das nur, weil das wird sowieso scheitern. In noch jede Gruppenpraxis ist gescheitert. Das war 1990. Also das war der Tenor damals. Das geht sowieso nicht.
Noch jede Gruppenpraxis ist gescheitert?
Ja. Also Gruppenpraxen hat es einfach nicht gegeben. Und die wenigen, die es probiert haben, die sind wirklich gescheitert damals. Aber die haben zum Teil dann auch idealistische Grundannahmen getroffen. Gleiches Einkommen für MPAs und Ärzte und so weiter. Also das war ein bisschen illusorisches Zeug. Aber wir haben dann eigentlich so, wir sind gesegelt ein bisschen unter der Annahme, das geht sowieso nicht. Und dann haben wir eigentlich Narrenfreiheit gehabt und haben dann bewiesen, dass es sehr wohl geht.
Und wie hat das funktioniert? Die haben ja für das einen ersten Deal haben mit Kassen, oder? Sind die für das von Anfang an zu haben gewesen? Haben die das eine gute Idee gefunden?
Ja, Kassen haben natürlich wahnsinnig Freude gehabt, dass sie Ärzte darstellen können. Also wir sind ja angestellte Ärzte gewesen. Kassen haben die eine Praxis aufgemacht, die erste in der Schweiz in Wiedeke, Zürich-Wiedeke, die zweite ein Jahr später in Basel. Das sind quasi Gesundheitsplan HMO, Gruppenpraxen von der Kasse organisiert, finanziert und die Ärzte dargestellt. Und das war ein tolles Experiment für alle, auch für die Kasse. Und es war eins durcheinander. Es war eins darunter und drüber. Niemand wusste, wie man das jetzt genau machen soll. Wir haben angefangen, Studienreisen in die USA zu machen, um so das Projekt anzuschauen. Und die Kasse haben nach 2-3 Jahren gemerkt, ups, das ist ja interessant. Dann ist Zwicka ausgeschert als Mitgründer. Jetzt haben sie angefangen, ihre eigenen Gesundheitszentren zu machen. Andere Kassen auch. Es sehr turbulent gewesen, das waren die 90er Jahre. Und mir war dann 1998 definitiv verleitet, dieser Kassenabhängigkeit zu bleiben, weil ich gesehen habe, das funktioniert eigentlich sehr gut, aber die Hauptarbeit leisten wir Ärzte und wir wollen auch entsprechend honoriert werden für das, was wir machen, und haben darum Medics gegründet. Also eigentlich losgelöst dann von der Kasse, einfach Verträge mit der Kasse, Budgetverträge, Capitation haben wir damals gesagt, also wir haben das volle finanzielle Risiko übernommen, für Gesamtkosten von diesen Patientenkollektiv 1998, das war das erstmalig und einzigartig.
Du hast jetzt schon gesagt, eben, man hat damals mit Capitation gearbeitet, sogar mit voller Capitation. Wieso gibt es das heute nicht mehr?
Ja, das ist ein unnötiges Risiko und so einen starken Anreiz braucht es gar nicht. Wir haben heute in allen Verträgen mit der Kasse eine Effizienzkomponente dabei, also wo es auch um Gesamtkosten geht, weil ja auch die Versicherung in diesen Produkten tiefere Prämie haben, entsprechend weniger einnehmen für das Produkt und auch das muss ja entsprechend auf der anderen Seite eingespart werden. Also wenn wir das erreichen, dann werden wir für das honoriert. Und wenn wir es aber nicht erreichen, werden wir nicht bestraft. Das haben wir vorher gehabt, mit der vollen Capitation, mit dem vollen Risiko. Mit Kopf und Kragen haben wir uns reingestürzt in das Unternehmen und haben zwar Rückversicherungen gehabt für die teuren Fälle, aber versicherungsmathematisch hat das viel zu fest gestreut. Das muss man nicht machen. Zudem haben wir eigentlich viel zu viel Versicherungsadministration gehabt mit der vollen Capitation. Das haben wir nicht wollen. Wir wollten uns auf Medizin konzentrieren und einfach eine Effizienz Anreiz drin haben. Aber heute sind in den Verträgen neben der ökonomischen Komponente vor allem Qualitätskomponenten, die wichtig sind, wie viel Steuerungsvergütung wir bekommen im Netz.
Also das heisst, von der Entwicklung her haben eigentlich zuerst die Kassen angefangen, so HMOs gründen. Nachher hat es eben angefangen, die Bewegungen gegeben, die du mitgeführt hast, dass man gesagt hat, wir als Ärzte wollen in dem Sinn das als eigenes Unternehmen ausgestalten. Wie steht es denn um den stationären Anteil? Wieso ist der nie integriert worden in das Modell bis jetzt?
Also das ist eine grundsätzliche Überlegung, dass man muss Verantwortung dort lokalisieren, wo eigentlich die grösste Steuerungsfunktion möglich ist. Und wenn alle Players integriert sind, dann wollen alle ihr Stück Kuchen gleich gross können retten, dann kann man einfach nichts verändern. Und wenn man neben dem ambulanten Sektor oder stationären einbindet, dann wollen beide Teile einfach ihre Anteile behalten. Also es ist eigentlich nur möglich, wenn man in einem grossen Bauprojekt einem Generalunternehmer die Kompetenz gibt, das ganze Projekt durchzuführen. Und das wäre in unserem System wäre das der Hausarzt, der wäre der Generalunternehmer und der hat Verantwortung. Dann kann die anderen Players, wenn er will, finanziell mit Anreiz einbinden oder auch nicht, dann kann ihn einfach als Preferred Provider betrachten und ihnen mehr zuweisen, was immer. Es ist dem seine eigene Kompetenz. Aber zu meinen, dass alle Players dabei sein, das funktioniert einfach nicht. Dann wird sich nichts ändern. Es gibt viele Beispiele, die das aufgezeigt haben. Kantone haben in den 90er Jahren angefangen, ganz kantonsweit so Managed Care Produkte einzuführen und Hausarztmodelle einzuführen. Neben den Kassen-HMOs damals haben dann die Hausärzte sehr schnell angefangen, eigene Modelle zu machen. Vintimid war die erste, dann kam der Thurgau, Aargau. Die meisten haben es dann flächendeckend gemacht. Und das war ein Fehler, wo sie heute noch darunter leiden. Weil nur schon alle Hausärzte dabei sind, können sie eigentlich fast nichts bewegen. Weil sie haben dann immer die Hälfte Bremser, die Hälfte, die gar nichts machen wollen. Und da kommt man nicht vom Fleck und das zermürbt. Man muss es eigentlich selektiv machen. Nur mit denen, die am besten steuern können. Das sind die Hausärzte, nur bei den Hausärzten, nur mit denen, die auf den gleichen Gipfel gehen wollen, wo ich auch gehen will. Und sonst, wenn man sich nicht einig ist, welchen Gipfel das man erklimmen will, dann lässt man es besser sein.
Ich habe das ein super Bild gefunden mit dem Generalunternehmer. Irgendjemand muss die wirtschaftliche Verantwortung übernehmen innerhalb von so einem System. Und das ist entweder die Kasse, wie es war, oder der Hausarzt, jetzt wie es in dem Modell ist. Mhm. aber es gibt eigentlich nicht viele Alternativen, die diese Verantwortung wahrnehmen können. Und dann ist auch immer die Frage, jetzt in unserem System, finden wir überhaupt Angestellte, die bereit sind, innerhalb von so einem Konstrukt sich dann auch anstellen lassen und arbeiten, oder? Oder was würdest du sagen, ist der Hauptunterschied vom Modell, wo wir jetzt haben mit dem Hausarztmodell, wo in dem Sinne jetzt das hauptsächlich das HMO-Modell ist, was es jetzt noch gibt, zu anderen integrierten Versorgungsansätzen, die man jetzt probiert oder was es vielleicht schon gegeben hat?
Also bei uns, bei Medix Zürich-Netzwerk zum Beispiel, das sind ja 180 Ärzte. Der grösste Teil von denen sind selbstständige Unternehmer in ihrer eigenen Praxis, sind nicht angestellt. Und die tun auch weitere Einzelleistungen Rechnung stellen. Aber sie haben eine wichtige Funktion, eben die ganze Behandlungskette zu koordinieren und kostenbewusst zu gestalten, natürlich auch qualitätsbewusst. Also sie sind eingebunden in eine Gesamtverantwortung. Letztlich sind sie aber immer zuerst ihrem Patienten verpflichtet, wenn das dann zufrieden ist. Und das ist eigentlich ziemlich ein gutes Anreizsystem. Sie haben ja nicht ein finanzielles Risiko, wenn sie jetzt mehr machen oder zu viel überweisen, dass sie dann bestraft würden. Das hat der einzelne Arzt nie in diesem System, sondern nur das gesamte Netzwerk. Also der einzelne Arzt ist eigentlich ziemlich frei von Korruptionsgefahren. Und wenn er aber sieht, dass das Ganze gut funktioniert und am Schluss auch etwas rausschaut, dann kommt er auch eine zusätzliche finanzielle Abgeltung über. Das macht über 10% vom Arzteinkommen aus in den guten Hausarztnetz, wo man zusätzlich verdienen kann, wenn man sich eben beteiligt an einem guten Netz. Jetzt, das ist am Beispiel von Medix zeigt, was hausärztlich koordinierte Versorgung kann sein. Und gleichzeitig reden wir heute parallel von integrierter Versorgung. Der Begriff ist schwammig und kann alles bedeuten. Jeder möchte integrieren. Es kann heissen, dass das Spital möglichst viele Ambulatorien integrieren will, um vollständig alles anzubieten. Oder Praxis, alle Subspezialitäten oder Spezialfächer integrieren will. Oder man integriert interprofessionell etwas oder im psychiatrischen Dienst mit dem Hausarzt. Das ist völlig beliebig. Das bringt überhaupt nichts. Sondern letztlich kommt es mich immer auf den Begriff der Verantwortung drauf an. Also ist das eine koordinierte Versorgung, wo man auch ein Incentive hat, dass das Resultat gut rauskommt, qualitativ und ökonomisch. Und das ist der Punkt, wo sich die Modelle unterscheiden.
Nur ganz einen kurzen Einschub von mir, bevor es gerade weitergeht. Ich will mich von ganzem Herzen bei dir fürs Zuhören bedanken und hoffe, dass du aus dieser Folge etwas Wertvolles mitnehmen kannst. Wenn du Lust hast, auch sonst zusammen Neues über unser Gesundheitswesen zu lernen und am Ball zu bleiben, was die Digitalisierung von unserem System betrifft, dann folge uns doch unbedingt auch auf unseren anderen Kanälen auf LinkedIn, Twitter, YouTube und TikTok. Die Links findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Wie steht es heute um Managed Care, würdest du sagen? Was ist der aktuelle Stand, wo wir jetzt gerade haben, also jetzt heute im 2023, deiner Meinung nach, und was sind die kritischen Entwicklungen, die wir dort vor uns haben?
Also wir sind ja in einem zunehmenden Fachkräftemangel und auch bei den Hausärzten zeichnen sich ja vor allem vom Land langsam immer mehr prekäre Versorgungslage ab. Das heisst, wir haben nicht mehr genügend Hausärzte und Hausärztinnen, die Aufgabe übernehmen. Und wir werden in Zukunft eigentlich neue chronische Patienten, also Patienten, die einen Hausarzt suchen, die sie kontinuierlich betreut, werden wir in Zukunft nur noch über die Hausarztnetz, über die guten Hausarztnetzmodelle können überhaupt betreuen. Also in den nächsten paar Jahren wird sich das so einbürgern, dass man muss in einem guten Versicherungsprodukt sein. Das heisst, die Versicherung hat einen Vertrag mit dem Ärztenetz. Das ist ein Vertragsmodell. Wenn man in einem guten Versicherungsprodukt ist, dann wird man auch noch Platz finden bei einem Hausarzt. Das ist so ein bisschen das, wo Managed Care wird hersteuern. Wir sind ziemlich gut unterwegs. Wir sind eigentlich so gut unterwegs, dass Bundesrat Berse und das BAG das Ganze wollen verstaatlichen mit dem Massnahmenpaket 2. Das ist ziemlich sicher jetzt abgewendet, indem die Nationalrätliche Kommission das schon mal verworfen hat. Aber man hat das jetzt ein Staatsmodell machen. Die Eintrittspforten über einen Generalist oder eine Gesundheitsfachstelle immer vorschreiben, das bringt natürlich gar nichts, weil das ist wie immer eine Verkennung von der wirtschaftlichen Marktsituation. Etwas, was sich im Freien Wettbewerb gut entwickelt, kann man nicht vorschreiben und verstaatlichen, weil dann wird sofort abflachen und das Interesse, das gut umzusetzen, wird verschwinden. Aber das ist häufig ein Irrtum der Politik. Man nimmt dann Lösungen aus der Privatwirtschaft und sagt, das müssen jetzt alle in den Genuss kommen von dieser segensreichen Entwicklung. Das ist völlig falsch. Das haben wir abgewendet. Es ist Managed Care. Ist meiner Meinung nach sehr gut unterwegs. Es wird zunehmend gekoppelt werden an exklusiven Hausarzt. Man findet dann nur noch über die Modelle. Natürlich kann man noch enorm viel verbessern. Also die Hausärzte selber sind in Netzwerken, die von unterschiedlicher Qualität, die sich mehr oder weniger anstrengen, mehr oder weniger konsequent das Überweisungsmanagement und so weiter machen. Da müssen die Hausaufgaben immer wieder gemacht werden. Von das haben wir auch Meetings und Organisationen wie der Dachverband der Hausarztnetz, also MedSwissNet, wo das vorantreibt und schaut, dass die Netze vorwärts gehen und stringent ihre Arbeit erledigen. Dann sind Versicherungen gefordert auf der anderen Seite, die zum Teil einfach mit Löli-Produkten und Dumping-Prämien-Modellen irgendwelchen Schrott auf den Markt werfen, der schnell wieder verschwindet. Das wird sich alles jetzt langsam erledigen, weil mit der letzten Revision vom Risikoausgleich haben wir jetzt den Anreiz so gesetzt, dass es für eine Versicherung interessant ist, die alten Leute gut versorgt zu haben. Und das kann man nur im Modell, das eine Kontinuität anbietet, eben beim Hausarzt, wo der Hausarzt auch bereit ist, nicht nur die Patienten zu übernehmen, sondern sie gut zu betreuen. Das heisst, er muss eben immer Vertragsmodell drin sein. Das kann keine Telemedizin machen. Telemedizin kann nie eine kontinuierliche Betreuung von einem chronisch kranken Patienten übernehmen, weil sie nicht kann eine Medikationsliste mit 15 Medikamenten bearbeiten kann, zum Beispiel.
Wie sieht der Anreiz genau aus für die Vergütung von diesen älteren Patienten jetzt innerhalb von dieser Revision?
Man hat am Risikoausgleich immer wieder geschrieben, das ist der Konstantin Beck, der das immer alles vorgerechnet hat und sein Lebenswerk, wo er dafür gekämpft hat, dass das besser wird. Und am Schluss sind die Medikamentengruppen dazugekommen, wo man ziemlich gut kann Patienten im finanziellen Risikopool zuordnen und entsprechend gestaltet sich der Risikoausgleich dann. Das heisst, die Kassen, die viele Junge haben, die keiner von diesen teuren Medikamentengruppen angehören, die zahlen viel mehr in Risikoausgleich. Und die Kassen, die viele Ältere haben, mit einem chronischen Leiden und auch entsprechenden Medikamente einnehmen, kommen Geld über, sodass es für die Kassen heute am interessantesten ist, genau die alten Chroniker zu haben.
Was gibt es sonst für Herausforderungen, deiner Meinung nach, für unser Gesundheitswesen aktuell? Jetzt eben Ärztemangel hast du schon ein bisschen erwähnt. Was sind so die Sachen, wo du sagst, das ist das, was uns hauptsächlich wird beschäftigen in den nächsten Jahren?
Gut, wir sehen ja, dass es eine laufende Kostensteigerung gibt. Das ist nicht verwunderlich, aus vielen Gründen, nicht nur demografisch, sondern medizinischer Fortschritt, aber auch die Anreize, die zum Teil falsch gesetzt sind, natürlich in einem Leistungskatalog, der einfach dazu verleiten kann, auch mit Einzelleistungen den Umsatz noch ein bisschen zu optimieren. Also es gibt viele, viele Faktoren, die die Kostensteigerung mit beeinflussen. Und wir müssen wirklich versuchen, dass wir da ein bisschen moderat können eingreifen. Und der beste Weg dazu sind eben eigentlich die gut koordinierenden Hausarztnetze, die einen Vertrag haben mit Versicherungen, weil wir nachweisen können, dass wir 15-20% einsparen können. Das kann man eigentlich auf einen Schlag machen, indem man das Produkt wählt. So. Also wenn es darum geht, heute irgendwelche Prämienvergütungen oder Umfinanzierungen von der Prämienlast einzuführen in der Schweiz, dann muss man einfach sagen, wir haben eigentlich die Lösung parat. Man kann ab sofort 15-20% Prämien einsparen, muss einfach ins richtige Modell gehen. Natürlich haben wir auch eine Kostensteigerung, wir können das nicht einfach verhindern, aber wir können wenigstens versuchen, das Optimum rauszuholen und den vernünftigsten Weg zu wählen innerhalb von der Luxussituation, wo uns alles zur Verfügung steht. Ich kann morgen ein MRI haben auf dem ganzen Körper. Das gibt kein Land auf der Welt, das so eine Versorgungsdichte und so ein Versorgungsangebot hat. Und da müssen wir einfach aufpassen, dass das nicht aus dem Ruder läuft, sondern dass wir verantwortungsvoll damit umgehen. Und die Politik, meiner Meinung nach, Tendenz immer zu überreagieren, auf jedes Problem sofort mit einer Lösung zu reagieren, das ist, bringt gar nichts. Es gibt eigentlich fast keine konstruktiven Lösungsansätze in der Gesundheitspolitik in den letzten Jahren. Die wenigen, die man wirklich braucht, wären EFAS, also einheitliche Finanzierung, das braucht man dringend. Da ist jetzt gerade Kassenverbände streiten. Aber ich hoffe, dass das wird kommen. Das würde uns enorm viel bringen, auch in der hausärztlich koordinierten Versorgung, weil man könnte noch mehr Prämienrabatt geben, wenn wir die einheitliche Finanzierung hätten.
Was wird das bedeuten für den ambulanten Bereich, wenn das wird kommen?
Man könnte, indem wir eben im stationären Bereich Einsparungen haben, wahrscheinlich etwa von 10% in den gut koordinierenden Netz, würden die Einsparungen ja, die heute der Kanton zur Hälfte profitiert, voll auf Prämien-Einsparung abgewälzt. Und man könnte entsprechend Prämien für die guten Netzangebote auf um weitere 6% senken. Dann wären wir bei 25% Prämienrabatt. Das wäre sensationell.
Also das Ziel, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es auch fixe Pauschalen gibt für einzelne Diagnosen, zum Beispiel auch im ambulanten Bereich, oder?
Nein, das sind eigentlich nicht mit der Pauschale so. Das ist mehr Diskussion um einen TARDOC, wo sich auch wieder Kassenverbände streiten, TARDOC oder Pauschale, und wo Santé Suisse vertritt. Und Pauschalen im ambulanten Bereich gehen eigentlich nur bei standardisierten Leistungen wie Augeneingriff oder chirurgischen Eingriff. Aber bei der Grundversorgung kann man mit Pauschalen gar nichts machen. Da haben wir einfach nicht ganz ehrlich kommuniziert. Aber das ist der zweite Punkt, was dringend braucht. Neben EFAS ist Einführung jetzt vom TARDOC. Das scheint hoffentlich jetzt auf gutem Weg zu sein. Die einzelnen Akteure streiten noch, die Spitäler werden da ein bisschen mehr Geld, weil die Spitäler ausblüten auch und finanzielle Probleme haben überall. Die beiden Elemente braucht es ganz sicher. Und dann braucht es halt auch, wenn die Politik Einfluss nehmen will, dann in der Regelung der Spitzenmedizin, weil die ist schlichtweg zu teuer, was man macht in der Schweiz. Das wird sich vielleicht auch selber regeln, weil jetzt die Spitäler, die eine Spitzenmedizin anbieten, zunehmend einfach in ein Riesendefizit hineinlaufen, weil es unheimlich teuer ist, das alles anzubieten. Wenn das im Fall von Aarau war, das Kantonsspital Aarau mit 240 Millionen der Stadt reinschiessen müssen, weil sie eben ein Zentrumsspital sind, wo alle Dienste anbieten, 24 Stunden, das ist praktisch nicht mehr finanzierbar. Also möglicherweise wird sich das Problem also von selber lösen, von der Spitzenmedizin.
Nochmal kurz zu EFAS, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wie wird die einheitliche Finanzierung aussehen? Kannst du das nochmal kurz erklären? Das wäre ja, also stationär und ambulant soll einheitlich finanziert werden. Das ist ja die Idee, oder?
Genau. Also heute ist ja so, dass im stationären Sektor der Kanton 55% daran zahlt und Kasse 45%. Das würde wegfallen. Sondern man würde einfach, Kasse würde einfach fix die gesamte Kosten übernehmen und der Kanton würde den bisherigen Anteil von 55% aufteilen auf stationär und ambulant. Also beide Bereiche würden gleich mitfinanziert vom Kanton. Das heisst, man hat keinen Anreiz mehr, über stationär zu behandeln, weil das für Kassen günstiger kommt, weil der Kanton die öffentliche Hand 55% zahlt, sondern man wird dann noch mehr ambulant machen. Und die Modelle, die heute schon eben weniger Hospitalisationen verursachen, wie wir das nachweisen können, 10% weniger Hospitalisationen, wir schenken immer 55% von dem eingesparten Geld an den Kanton. Ich habe mal im Regierungsrat Heiniger einen Deal vorschlagen, dass wir uns das Geld teilen. Er hat meine Einschätzung geteilt. Und er hat gesagt, die Argumentation sei richtig, es fehle einfach die gesetzliche Grundlage dafür, womit der Verein raus war, aber er hat mehr als 100'000 Franken das Jahr überweisen müssen, wenn wir den Deal eingegangen wären. Also das ist tatsächlich so, oder? Wir schenken der öffentlichen Hand auf vernünftige Medizin im heutigen System viel Geld und das möchten wir lieber den Patienten geben in Form von höherem Prämienrabatt.
Wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust über die letzten 30 Jahre, ein Thema, das wir uns stark damit auseinandersetzen, ist rund um die Digitalisierung von dem Gesundheitswesen. Wenn du so kurz erzählst, wie sich das für dich entwickelt hat innerhalb von dieser Zeit und wo das wir heute stehen und was du dir würdest wünschen, was hast du zu dem zu sagen?
Ja, es ist auch ein Trauerspiel in der Schweiz. Also man hat ja verpasst, Schnittstellenstandards wirklich zu definieren und auch verbindlich zu erklären. Wenn die Politik etwas hätte machen wollen, hätte nicht nur das BAG vorwärts machen mit der eigenen Digitalisierung, sondern auch vielleicht die Standards festlegen. Jetzt sind wir eigentlich nach 30 Jahren nicht viel weiter, als dass wir eine völlig heterogene Landschaft haben mit ganz unterschiedlichen Praxisinformatiksystemen, Klinikinformatiksystemen, die nicht miteinander kommunizieren können. Also die Interoperabilität ist nicht gegeben. Wir haben ein Fantasieprojekt vom EPD, das viel zu kompliziert ist, das wahnsinnig gefährlich ist, weil es neue Datenspeicherung notwendig macht. Die wird gehackt werden, das kann man jetzt schon wissen und mit Lösegeldforderungen in unerschwinglicher Höhe belastet werden. Es wird ein Debakel geben. Die Registrierung ist unendlich schwierig, weil man so hohe Sicherheitsauflagen hat. Jetzt will man das Ganze revidieren. Das ist die Vernehmlassung. Das ist reines Wunschdenken, weil der Komplexität des Ganzen ändert das nichts, sondern man verspricht einfach allen, dass es möglich wird sein. Man tut Obligatorien einsetzen, dass alle Ärzte dabei sein müssen. Das gibt einen enormen Mehraufwand für die Ärzte. Es steht nie, wie das für selbst finanziert werden. Die Hausärzte haben zusätzliche Aufgaben zu erledigen, die nicht abgegolten sind. Es wird hundertprozentig sicher ein Debakel geben. Da braucht man andere Ansätze, um die Interoperabilität zu gewährleisten. Und das heisst einfach, wir müssen die Daten können brauchbar zur Verfügung stellen, können exportieren aus diesen Systemen und für andere Systeme brauchbar, lesbar machen und aufbearbeiten. Und das ist die Zukunft, wo wir gehen müssen.
Wenn wir jetzt so zurückschauen, eben auf die letzten 40 Jahre als Hausarzt und in deinen verschiedenen Rollen und Hüten, die du angehört hast, was sind so deine wichtigsten Learnings zu unserem Gesundheitswesen und wie das es funktioniert?
Ja, es ist ein hochkomplexes System, das Gesundheitswesen, und das kann man eigentlich nur bedingt steuern. Wenn immer man versucht, neue Steuerungselemente einzuführen, gibt es Umgehungsmechanismen. Also man muss sehr vorsichtig sein. Die Politik ist immer dazu verleitet, sehr schnell irgendwelche neue Regeln aufzustellen. Das führt dazu, dass wir eigentlich immer mehr Auflagen haben und immer mehr Administration haben. Wir haben eine Arbeitsplatzsicherheit, wir haben eine Datenschutzgesetzgebung, wir haben Qualitätsvorschriften. Wenn man heute eine Praxis eröffnen will, muss man Dokumente einreichen, wo nicht einmal Gesundheitsdirektionen wissen, was das eigentlich ist. Und Gesundheitsdirektionen selber müssen nachfragen und etwas definieren. Also wir sind in einer absurden, überregulierten Welt, wo der administrative Aufwand immer grösser wird. Gleichzeitig hat der Tarif nie eine Teuerungsanpassung erlebt. Alles wird teurer. Wir haben eine allgemeine Teuerung, wir haben eine Verteuerung von der Energie und so weiter. Und die Vergütungssysteme sind nie angepasst worden in den letzten 20 Jahren. Es hat keine Teuerungszulage. Also es geht schlichtweg nicht, immer mehr administrative Belastung aufzubauen und das nicht zu honorieren und schon gar nicht auch die Teuerung ausgleichen, die man in den schon bestehenden Prozess eigentlich eben spürbar erlebt. Man sollte im Gesundheitswesen nur ganz grob den Rahmen festsetzen, dass wir einen fairen, regulierten Wettbewerb haben können. Und eines der besten Beispiele ist eben die Verbesserung vom Risikoausgleich, die nicht vom BAG ausgekommen ist, sondern von Versicherungsseite, von der CSS, von Konstantin Beck, wo das einfach hartnäckig 20 Jahre lang vorgerechnet hat. An Beispiel mit unseren Verträgen haben wir das immer quasi auf der Spielweise ausprobiert. Taugen die Risikoeinschätzungen, die man ja auch braucht in den Hausarztmodellen, um ein Budget gerechtfertigt zu planen und zu berechnen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man gewisse Grundregeln muss einführen muss, damit ein fairer Wettbewerb stattfinden kann. Und so muss es eigentlich funktionieren. Aber man darf nicht alles bis ins Detail regeln. Ein gutes Beispiel sind die staatlich geführten Spitäler, die zum Teil wie in der Stadt Zürich noch jedes Detail muss von der Behörde genehmigt werden. Das geht gar nicht, oder? Das geht überhaupt nicht. Wir haben auch viele Projekte, die unterwegs sind, wo reine Fantasieprodukte sind. Ich denke an die Plattformen, die gerade entstehen. Es sind private Initiativen von Kassen und von anderen Organisationen. Die haben, glaube ich, noch nicht verstanden, dass sie zuerst einmal das Interesse vom Arzt und insbesondere vom Hausarzt wecken, nämlich sich an diesen Plattformen zu beteiligen. Weil ohne das sehr teure Spielweisen, die wieder werden verschwinden.
Jetzt haben wir so ein bisschen auf der Meta-Ebene über die politische Ebene geredet. Wenn wir jetzt noch in die kleine Einheit kommen, wenn es um deine Learnings und deine Erfahrungen geht, um die Arztpraxis herum, was braucht es deiner Erfahrung nach, um eine Arztpraxis erfolgreich zu führen und auf- und auszubauen?
Also es ist so anspruchsvoll geworden, heute eine Praxis zu eröffnen, dass man also schon sehr mutig muss sein, wenn man das als Einzelkämpfer machen will. Es ist wirklich extrem aufwendig. Also wenn ich heute muss eine Bewilligung einholen muss.
Würdest du es trotzdem machen heute, wenn du jung wärst?
Ich würde es nicht allein machen, ich würde es eben nur in einer Gruppe machen. Mhm. Und in einer Gruppe, wo einem jemand die Arbeit zum Teil abnimmt und auch entsprechend nachher ein Teammedizin kann umgesetzt werden, wo ich nicht allein bin. Also ich glaube, das ist die Zukunft, wo man auch kann ganz unterschiedliche Ausbildungsgrade und Kompetenzgrade und so weiter in der Medizin umsetzen. Also in dieser grossen Gruppe Praxen haben wir Studenten, haben wir Assistenzärzte und junge abgeschlossene Ärzte und erfahrene Ärzte, die sich zusammen eine Praxistätigkeit teilen. Und das ist, ich glaube, die Zukunft. Das ist extrem spannend für alle, die dann beteiligt sind, voneinander zu lernen.
Merci vielmals, Felix, für all die spannenden Insights. Das ist echt verrückt, was du da schon alles erlebt hast und wie viel Erfahrung du hast. Wir haben nämlich so 3 Fragen zum Schluss. Die erste ist, welche Ressourcen oder welches Buch oder welches Video oder was auch immer empfiehlst du jemandem, der unser Gesundheitswesen besser verstehen will?
Also da gibt es kein einzelnes Buch, sondern es gibt vielleicht verschiedene Wege dazu. Man kann ein CRS machen in irgendeinem Bereich von der Gesundheitsversorgung, Management im Gesundheitswesen, zum Beispiel in der Schweiz, oder es gibt viel Literatur dazu. Ich selber habe nie so etwas gemacht, sondern ich habe immer Learning by Doing gemacht. Und das ist, glaube ich, der beste Weg, einfach einsteigen in irgendeinen Teil der medizinischen Versorgung, sei das jetzt in direkten Kontakt mit Patienten oder im Bereich von der Administration. Und dann kann man, wenn man unbedingt will, über ein Zusatzmodul sich das aneignen. Aber das ist alles Learning by Doing.
Was ist dein Lieblings-Gadget, dein Lieblingstool oder deine Lieblings-App, die du privat oder geschäftlich brauchst?
Also ich bin nicht so ein App-Fan, aber was meiste, was ich brauche, ist ein Pflanzenbestimmungstool, das heisst Picture This. So, wenn ich nicht weiss, was das für eine Pflanze ist, dann kann ich die fotografieren und dann zeigt es mir die Pflanze, was das wie die heisst und latinisch heisst und ob sie giftig ist oder nicht und für was man sie braucht und was sie für Pflege braucht. Und das finde ich super. Und dann das zweithäufigste ist der Peak Finder, den ich brauche, wenn ich in den Bergen bin, nämlich zum wissen, wie die schönen Berge heißen. Und ich sehe, ich kenne die häufig nicht auswendig und dann hilft mir mit einer App, die zu benennen.
Was ist dein Lieblingsbuch?
Ja, jetzt habe ich gerade das letzte von Robert Seethaler 2 Bücher gelesen. Eins ist «Das Café ohne Namen» und das andere ist «Der Trafikant», ist ein österreichischer Schriftsteller, der äußerst berührend menschliche Schicksal beschreibt. Und ein anderes tolles Buch, das ich auch gelesen habe, letzte ist von Alex Gabüs, «Susanna», das Buch über eine Baslerin aus dem 19. Jahrhundert, die auswandert nach Amerika. Sehr, sehr spannend geschrieben. Ich habe am liebsten einen Gesellschaftsroman mit einem historischen Touch dabei.
Felix, danke vielmals, dass wir da sein dürfen und für all das, was du gesagt hast und deine Zeit. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und wünschen dir weiterhin alles Gute für dein weitere Wirken.
Danke, das wünsche ich euch auch. Ihr seid ja gut unterwegs und äußerst innovativ und wir haben eine schöne Zusammenarbeit.
Danke vielmals.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Health Terminal dort, wo auch immer du das gerade gehört hast und verpasse ab jetzt keine weitere Folge mehr. Und wenn du jemanden kennst, der das Gesundheitswesen für einen speziellen Bereich so gut kennt wie sonst niemand, dann schreib uns das unbedingt als Empfehlung auf empfehlung@health-terminal.com. Dann können wir die Person vielleicht für unsere nächste Folge einladen. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao zusammen.